In unserer heutigen Folge spreche ich mit der Ganzkörperpuppenspielerin Melanie Nowitzki. Melanie ist die Maus und Tabaluga, SpongeBob und Elmo, das Kikaninchen und Jimmy Neutron und 100 Figuren mehr. Im Gespräch ist sie eher nachdenklich. Auf der Bühne und vor der Kamera ist sie die Sensation. Eine Frau mit zahllosen Gesichtern, deren Gesicht man kaum kennt.
Schneider mit der Schere kommt dann ganz geschwind daher.
Zauberhaft.
Fort ging nun die Mutter und wupp, den Daumen in den Mund. Bautz, da geht die Türe auf und herein im schnellen Lauf kommt der Schneider mit der Schere und schneidet ab die Daumen, als ob Papier sie wären. Und dann musste man umblättern und da beginnt mein Kindheitstrauma.
Und verdammte Axt, man sollte sich doch zwischendurch mal die Haare schneiden. Na dann. Hallo Melanie, schön, dass du da bist.
Hallo.
Bevor wir loslegen, gibt es immer 5 Einstiegsfragen, die den einen mehr, die andere weniger irritieren. Und es ist nie was Schlimmes. Du darfst dich aber immer nur für eins der beiden Begriffspaare entscheiden.
Okay.
Du machst eine Zeitreise und triffst Jim Henson oder Walt Disney?
Jim Henson.
Urlaub in der Produktionswerkstatt von Miss Piggy oder einer Alm in Südtirol?
Miss Piggy.
Lieber ein Horrorfilm mit Chips oder ein animierter Kinderfilm mit Schokolade?
Beides.
Ein animierter Horrorfilm mit Schokoladenchips?
Oh ja.
Eher ein komplexer Tango oder eine Britney Spears Choreografie?
Britney Spears Choreo.
Du darfst dir ein Andenken aussuchen, einen originalen Staffelstab der Olympiade oder die beiden dünnen Stäbchen, mit denen der echte Kermit seine Arme bewegt.
Kermit.
Das war ja einfach. Melanie Nowitzki, du bist 41 Jahre alt, Ganzkörperpuppenspielerin, spätestens jetzt wundert es auch niemanden mehr, und die Frau in weit über 100 Kostümen und das schon seit über 20 Jahren. Du warst die Maus. Tabaluga, Elmo, Ernie, Bert, Krümelmonster, SpongeBob. Du warst Kikaninchen, Jimmy Neutron. Du warst das Fußballmaskottchen Albert der Europameisterschaft 24. Welches Kostüm hast du am meisten verflucht, als du es wieder ausgezogen hast?
Ice Age?
Was warst du für ein Ice Age-Kostüm?
Sid und Diego.
Warum waren das die Kostüme, die am meisten geflucht oder dich haben fluchen lassen?
Weil sie sehr groß gebaut waren und ich ein bisschen zu klein dafür war und schwer waren. Sie sahen sehr gut aus, aber sie waren auch sehr anstrengend.
Wie schwer ist so ein Kostüm? Also so eins?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie es gebaut wurde. Ob es halt mit Schaumstoff gebaut wurde oder mit Haarschalen. Ob es Einzelteile sind, die man anzieht wie normale Anziehsachen oder ein Onesie, so heißt es nicht wirklich, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich es erklären soll. Es gibt Kostüme, die sind eher so wie Tonnen, da steckt man auch komplett drin und hat um sich rum sehr viel Platz und die liegen meistens auf den Schultern und dann zieht einen das ganze Gewicht runter und dann ist das
schwer.
Ja, da
sind innen dann auch so Schnüre, die dann quasi das Teil insgesamt so von innen festhalten. Die Schnüre liegen auf den Schultern, ne, wie so Gurte.
Das gibt's. Es gibt aber auch Metallvorrichtungen, die dann einfach über den Schultern liegen oder halt so Rucksäcke aus Schnüren, die man so aufsetzt.
Und Sid und was war's?
Diego.
Das sind so die Gruselkostüme, weil die so schwer waren?
Ja, meine. Also, was heißt Gruselkostüme? Wie gesagt, sie waren wirklich hübsch, aber halt schwer.
Wann hast du die angezogen? Was war das für eine Veranstaltung?
2005 im Moviepark Germany.
Das ist ganz passend, weil wir uns natürlich mit deiner Geschichte so ein bisschen beschäftigen. Und 2005, Moviepark, da fing ja alles an. Aber da kommen wir gleich hin, wie es so eigentlich losging. Denn irgendwie sind wir noch mittendrin. Und ich stelle mir immer schon die Frage, du bist nicht nur für Kinder manchmal so die absolute Superheldenfigur, nämlich die du verkörperst. Aber niemand sieht eigentlich dich. Ist das Die schönste oder die absurdeste Form von Berühmtheit?
Es kann schön sein, weil man ja quasi inkognito ist und nicht erkannt wird und dann nach Feierabend durch die Menschenmenge laufen kann, ohne dass man angesprochen wird. Aber manchmal fehlt vielleicht auch ein bisschen die Anerkennung.
Von der Öffentlichkeit?
Ja.
Oder auch von den Produzenten, die zum Beispiel eine Sendung produzieren. Du bist ja viel im Fernsehen auch zu sehen, ohne dass du zu sehen bist.
Das würde ich nicht sagen. Also da weiß ja jeder, was ich tue und man kennt sich ja und das ist schon vorhanden.
Du hast in deiner Laufbahn als Ganzkörperpuppenspielerin weit über 100 Kostüme gehabt, getragen. Wie sagt man das? Getragen, ne?
Ja.
Oder du bist in Rollen geschlüpft. Könntest du jetzt in jede reinschlüpfen und du wüsstest sofort, wie sich die Figur richtig bewegt oder müsstest du nochmal nachsehen oder nachgucken, wie du es damals gemacht hast?
Ich glaube, bei den meisten würde ich es hinbekommen. Das geht ja nicht weg. Also man hat sich ja schon so viel mit der Rolle auseinandergesetzt oder mit der Figur, welche Signature-Moves es gibt oder wie das Verhalten ist. Und dann bleibt das.
Signature Moves werden wir noch besprechen. Was ist das? Was macht eine Figur oder was macht eine Figur so besonders, dass es ein Signature Move wird? Mich interessiert vorher noch, gab es eigentlich ein echtes Highlight und war vielleicht das Turtle-Kostüm ein Highlight, in dem der Sticker von Jim Henson noch klebte?
Auf jeden Fall. Also
was war da?
Ich bin halt Fan von den ganzen Puppen und Creatures von Jim Henson und ich spiele ja auch die Sesamstraße und da war ich schon sehr ehrfürchtig und das war schon quasi ein Ritterschlag, aber auf der Spielwarenmesse durfte ich ein Kostüm anziehen, was noch gebrandet war, also wo das Label drin war von Jim Henson.
Was heißt das dann genau? Hat er diese Figur tatsächlich kreiert? Hat er die in den Händen gehabt oder was heißt das?
Ja, Jim Henson lebt ja nicht mehr.
Seit 1990 schon nicht mehr.
Aber es gibt ja die Firma, die Kostüme baut und die Puppen baut. Und die Turtles kamen halt aus dem Workshop.
Auch so ein Begriff, den ich erstmal lernen musste, dass diese Firmen, die diese riesen Kostüme bauen, Workshops eigentlich heißen. Irgendwie auch im wahren Sinne des Wortes, ne? Da wird gearbeitet und dann wird es verkauft.
Ja.
Dieser Jim Henson-Sticker, was war das? So ein kleiner Sticker oder wie stelle ich mir das vor? War das dann von innen eingenäht?
Genau, wie bei Kleidung, einfach so ein Stofflabel, wo dann der Markenname drauf stand. Also Jim Henson in der Schrift, die man halt auch kennt.
Warum war das so besonders? Was macht den so groß?
Weil ich dem näher wahrscheinlich nie kommen werde. Und das dachte ich schon bei der Sesamstraße, aber dann ging es halt doch noch ein Stück weiter. Aber ich denke nicht, dass ich das irgendwann mal in eine Produktion wie Fraggles Rock oder so schaffen werde. Was ja auch nur in Amerika oder wenn noch in England gespielt wird.
Es gibt noch die Fraggles?
Ja.
Ich kenne die aus meiner Kindheit. Das ist, und da reden wir von den 70ern oder 80ern.
Es gab auch ein Reboot. Ich glaube, ich weiß nicht, auf welchem Streaming-Dienst das lief, aber quasi eine Fortsetzung.
Sind das immer noch diese kleinen, zotteligen Viecher, die so hoppelnd irgendwie
unter der Erde leben,
ziemlich hektisch unter der Erde leben? Die Fraggles. Stimmt, das ist auch so typisch Henson. Ne? Das gehört auch noch zu Henson.
Ja.
Zu dieser Company. Da werden wir auch noch drüber sprechen, wie sich auch der Markt so ein bisschen aufgesplittet hat, welche Rolle Disney mittlerweile spielt. Übrigens auch bei Muppets und Sesamstraße. Bei Sesamstraße nicht, aber bei den Muppet-Figuren. Ich habe in der Vorbereitung zu unserem Gespräch überlegt, dass das, was du machst, Kunst ist. Unzweifelhaft. Natürlich ist das ein künstlerischer Job. Und wie oft kommt das eigentlich noch vor, dass du Leuten sagst, was du machst und die sagen, ah, interessant. Und was haben sie gelernt oder womit verdienen sie ihr Geld?
Häufig. Also vielleicht nicht ganz so in dieser Form, aber zum Beispiel vor 3 Wochen war ich noch unterwegs in Österreich durch Familienhotels mit Gabby von Gabby's Dollhouse. Und die Mitarbeiterin dort hat mich gefragt, was ich davon hätte, dass ich das tue. Wo ich dann auch sagte, aber das ist doch mein Beruf. Ich verdiene damit mein Geld.
Das ist immer noch was, das kennt ja auch kaum jemand, oder?
Zumindest nicht in dieser Form. Also ich glaube, ganz viele denken da nicht drüber nach, auch nicht, was dahinter steckt. Man kennt das halt als Maskottchen für eine Promo-Aktion oder um Flyer zu verteilen oder so. Aber ich glaube nicht so wie das, was ich alles mache. Wobei, ich glaube, wenn man Mickey und Minnie Maus dann daneben stellt, damit können die Leute dann doch wieder was anfangen. Hm. Also, dass das dann eher wieder normal ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Promo-Aktion, wo halt irgendein Löwe oder ein Bär oder ein Pinguin oder was auch immer auf einer Wiese vorm Einkaufscenter steht und irgendwie Prospekte verteilt, da wird auch meistens wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, du kannst mich korrigieren, da steckt irgendjemand drin, ein Schüler, ein Student, irgendjemand, der einen Job braucht.
Hauptsächlich.
Das ist der andere Teil der Branche. Du bist der Profi.
Würde ich jetzt mal so behaupten, ja.
Ja, würde ich auch, denn du lebst davon und zwar schon seit über 20 Jahren.
Wobei ich ja nebenher auch noch andere Sachen gemacht habe, womit ich auch Geld verdient habe. Ich mache das seit über 20 Jahren, aber wirklich hauptberuflich jetzt seit Ende 23, dass ich gerade nichts anderes mehr drumherum mache. Und ab Ende 2018 habe ich mich selbstständig gemacht damit.
Hm. Das sind über 100 Figuren und jede Figur ist groß, also im wortwörtlichen Sinne, denn sie ist größer als du, du musst ja reinpassen. Werden solche Figuren eigentlich auf dich zugeschnitten?
Nein, sie werden den Figuren angepasst, wie sie im Fernsehen gezeigt sind. Also es gibt auch Mindestgrößen, die die Lizenzgeber vorgeben und auch, dass zum Beispiel ein SpongeBob immer kleiner ist als ein Patrick. Da sollte dann schon drauf geachtet werden. Also manchmal ist das nicht umsetzbar. Zum Beispiel war mal Vorlage von Nickelodeon, dass eine Dora von Dora the Explorer nur 1,50 Meter groß ist. Und das ist dann schwierig gewesen, die passende Person dafür zu finden, weil viele bewerben sich ja auch gar nicht darauf, auf diesen Job. Mhm. Das ist sehr anstrengend und es ist warm und man schwitzt.
Ja, da kommen wir gleich auch noch zu.
Und oder dann muss das halt manchmal angepasst werden.
Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir es jetzt direkt. Es ist warm, es ist schwer, man schwitzt. Wie lange steckst du dann in so einem Kostüm drin? Also nehmen wir mal eine Figur, die jeder kennt. Du suchst dir jetzt eine aus.
Elmo von der Sesamstraße?
Elmo von der Sesamstraße, super. Du kommst zu einem Dreh, du ziehst das Kostüm an. Wie lange steckst du dann da drin?
Also regulär sind die Vorgaben von den Firmen, die die Kostüme bauen oder auch von den Lizenzgebern, dass man eine halbe Stunde, also 30 Minuten in dem Kostüm ist und dann auch eine halbe Stunde Pause hat. Die Sesamstraße Amerika hat sogar vorgegeben, 20 Minuten Runden zu machen, nur. Und meistens, wenn ich auf einem ganz normalen Walk-Act-Job bin, dann sind so 6 Runden der Standard. Also 6 mal 1,5 Stunden raus und dazwischen halt eine halbe Stunde Pause. Und bei der Sesamstraße sind es 5 Runden. Und meistens ist man aber auch mal ein bisschen länger draußen, so 5, 10 Minuten. Man hat immer einen Begleiter dabei, der einem ja auch die Zeit ansagt und der halt schon darauf achtet. Aber ich kann halt auch niemanden stehen lassen. Mhm. Und besonders nicht, wenn sich das Kind voll ins Zeug legt und noch den Namen ruft oder mir hinterherläuft oder so. Und dann will ich das auch honorieren auf jeden Fall.
Das ist jetzt aber kein Job vor der Kamera, sondern das ist dann ein Auftritt irgendwo bei einer Veranstaltung.
Genau.
Mhm. Das sind schon 2 verschiedene Paar Schuhe, oder? Also ein richtiger Dreh, eine Veranstaltung, die auch aufgezeichnet wird. Das machst du ja auch.
Ja, aber da gibt's ja meistens diese Runden nicht. Also dann dreht man, bis es im Kasten ist. Oder ich mache auch Konzerte mit der Maus in der Philharmonie oder im Funkhaus. Und da geht das Konzert ja eine Stunde. Ja, genau. Mhm. Wobei wir auch Gastauftritte haben. Also ich war letzten Monat noch in Wiesbaden. Gastspiele. Ja.
Mit der Maus?
Genau.
Was machst du denn dann die ganze Stunde? Du hast die ganze Zeit die Maus an?
Ja, also ich gehe schon zwischendurch ab von der Bühne, um auch mal, manchmal werden der Maus auch Kostümteile noch angezogen, je nachdem, was gerade für eine Thematik ist bei dem Konzert. Dafür gehe ich dann kurz raus, dass der Maus das halt aufgesetzt werden kann.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel hatten wir mal ein Konzert, da sind wir um die Welt getanzt. Und dann waren wir in New Orleans und haben den Mardi Gras mitgefeiert. Und da wurden der Maus Ketten umgehängt und Federn.
Also so Accessoires.
Genau. Mhm. Aber ich bleibe dann meistens einfach drin. Also ich ziehe mich nicht aus, weil meistens finde ich das anstrengender, als einfach drin zu bleiben. Und ich habe auch immer Angst, meinen Einsatz zu verpassen.
Das heißt, die Maus steht auf der Bühne, vor dir sind... Wie viele Zuschauer hat denn da? Was war's? Wo spielst du es auf? In Köln zum Beispiel? In der Philharmonie?
Genau, in der Philharmonie oder im Funkhaus.
Wie viele Leute passen denn da rein? Ein paar Tausend?
Ich kenne die genauen Zahlen nicht.
Also ein paar Tausend ganz bestimmt. Ist das nicht wahnsinnig aufregend oder eben nicht?
Doch, ich habe schon Lampenfieber. Also vor der Premiere immer, bevor die ersten Schritte gemacht werden, um auf die Bühne zu gehen. Aber wenn ich dann oben bin, dann ist auch wieder gut. Also ich darf nur nicht darüber nachdenken. Dann.
Worüber? Dass da so viele Leute sitzen?
Ja. Oder über das, was ich da gerade tue und mir ja so viele Leute zugucken.
Du sprichst in deinen Rollen ja nicht.
Genau.
Nie, richtig?
Nicht ganz. Also es gibt Bühnen, also Off-Air-Bühnenformate, zum Beispiel von Siebenstein, wo ich dann Rabe Rudi spiele und da spreche ich auch.
So wie der Rabe spricht?
Ich versuch's, aber auf jeden Fall mit dem S-Fehler.
Wie klingt der?
Käse, Käse.
Ich erinnere mich. Ja, sehr schön. Jetzt fehlt nur noch das Kostüm.
Das stimmt.
Du wolltest eigentlich mal Journalistin werden.
Ja.
Das war mal so eine Idee, als du Schülerin warst.
Genau.
Und dann, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, hast du das Abi verkackt. Das ist ein Zitat. Und dann hast du dir vom Arbeitsamt eine Broschüre geholt und für Work and Travel Informationsmaterial und für Au-pair und für Disneyland. Das war sowieso der große Wunsch eigentlich auch, neben dem Journalismus. Also du hast quasi dann den Abschluss in der 13 mit dem Fachabi gemacht.
Genau.
Und das waren aber alles Gedankenspiele, Au-pair, Work and Travel, Disneyland, wo du Geld mitnehmen musstest. Also brauchst du ja Geld, um erstmal da hinzukommen. Und das gab es in dem Moment nicht. Du hattest da kein Geld.
Das stimmt.
Und Disneyland wäre zwar cool gewesen, aber die Movie World in Bottrop liegt einfach deutlich näher. Und das klingt jetzt nicht ganz so cool wie Disneyland. Aber das war dann deine Wahl.
Wobei es da ja noch Warner Brothers war. Also ich finde schon, dass man das gut nebeneinander stellen kann.
Ja. Und das war auch dein Weg. Du hast dich dann da gemeldet als Abiturientin oder als beinahe Abiturientin mit Fachabiturientin. Hast du dich da gemeldet und hast gesagt, ich möchte hier arbeiten oder wie ging's?
Ich habe mich direkt für die Character beworben, weil was anderes wäre nicht in Frage gekommen. Ich wollte schon auf die Bühne, aber als Tänzer konnte ich mich halt nicht bewerben, weil ich kein Diplom hatte. Und dann waren es die Charakter.
Und damit man das wirklich versteht, müssen wir noch einen kleinen Schritt nach vorne gehen. Tänzerin, du hast es gerade angeschnitten. Du hast ganz lange vorher geturnt. Du hast als kleines Mädchen schon angefangen zu turnen.
Mit 7, ja.
Und warst im Turnverein, du hast ganz viel getanzt, Cheerleading, Hip-Hop, Jazz, Musical. Also das ist ja alles ein Weg, der dann dahin geführt hat.
Ja, das stimmt. Also im Endeffekt hat sich dann schon alles gefügt irgendwie und war auch immer gut zu haben. Also einfach die Fähigkeiten zu besitzen und darauf aufzubauen. Und es hat auf jeden Fall gereicht, um ins Showteam zu kommen.
Ja, das glaube ich auch. Du hast ja nun lange sehr intensiv Sport gemacht und nicht nur so ein bisschen, sondern du hast ja auch im Turnverein Gruppen trainiert, angehende Sportstudierende vorbereitet und im Turngau mitgearbeitet. Ich kannte den Begriff gar nicht. Gibt es auch übrigens, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Das ist irgendwie aufgelöst, die Begrifflichkeit. Aber du warst quasi sehr aktiv im Turnen und im Tanzen. Also nicht nur so ein bisschen, das war schon deutlich mehr als ein bisschen. Hast du bei Meisterschaften eigentlich mitgemacht?
Nein, nicht direkt. Also wir haben auf Landesebene geturnt oder, also wir waren halt, es gibt die deutschen Turnfeste, da haben wir halt dran teilgenommen. Und es gibt ja diese, wie heißt denn das? Also wir haben ganz normal bei uns an Stadtmeisterschaften teilgenommen. Dann ging es höher auf die nächste Ebene. Dann hat man in der Bezirksliga geturnt, solche Sachen.
Was war das denn für ein Turn?
Gerättouren, also auf Leistungsebene. Und das sind halt alle vier Geräte. Schwebebalken, Sprung, Reck, Barren, das A1 und Boden.
Alles körperlich. Letztlich was, was bis heute ja sich durchzieht. Kam das Tanzen parallel oder folgte das aufs Turnen?
Unsere Trainerin war Tanzmariechen. Und
im Karneval?
Ja, und die hat mit uns dann auch getanzt, damit wir fürs Tanzen halt auch diese Bühnenpräsenz, nein, andersrum, fürs Turnen die Bühnenpräsenz bekommen vom Tanzen.
Ja, ja. Mhm.
Und das war halt auch so ein Ausgleich. Und dann haben wir halt auch bei Veranstaltungen getanzt oder so. Also wir wurden halt dann auch angefragt.
Das ist genauso diese Attitude, die man dann so hat, wenn das so ein bisschen ausladender ist und nicht eben nur, man geht hin, macht seine Turnübung, sondern es ist alles ein bisschen kunstvoller?
Ja, vielleicht. Zumindest haben wir aber auch gelernt, für das zu stehen, was wir da tun. Also auch wenn es nicht gut läuft. Also wenn man mal nicht steht nach einem Element oder auf den Hintern fällt oder so, dann sind wir aber richtig gefallen. Also
stilvoll, kunstvoll, elegant?
Ja, aber auch so mit, ich weiß nicht, wie das heißt.
Ich auch nicht. Den Part lassen wir dann raus.
Okay.
Das Tanzen. Das ist ja was, was dann, was in einem bestimmten Alter eine ganz zentrale Rolle einnimmt, wenn man dann so in Jazzdance geht. Und ich hatte das ja vorhin schon gefragt, eher ein komplexer Tango oder eine Britney Spears Choreografie. Du bist sofort natürlich auf Britney Spears angesprungen. Diese Choreografie und oder diese aus der Zeit, wo dann die Boybands sich gründeten oder ja schon längst da waren, war das so das Ziel? Hast du sowas gemacht?
Ja, ich wollte gerne in Musikvideos tanzen und hatte dann auch mit dem Turnen eine Zeit lang aufgehört, weil ich das Tanzen dann in den Fokus stellen wollte und habe mir gedacht, ich fange nochmal mit Ballett an, um eine Basis zu haben und bin dann auch zu unterschiedlichen Ballettschulen gegangen, aber die konnten mich nicht aufnehmen, weil die gesagt haben, dass Turner einen umgekehrten Muskelaufbau hätten und das zu lange dauern würde, das wieder umzulernen, um dann Ballett zu lernen.
Ach.
Und weil das halt irgendwie nicht funktioniert hat, bin ich dann zu den Cheerleadern gegangen, damals noch von den Schalker Hain. Es gab noch Eishockey in Schalke. Und ich dachte einfach, das ist einfach, weil das ist ja getanztes Turnen. Das war mir dann aber tatsächlich zu steif und dann habe ich da wieder aufgehört und habe dann angefangen, Hip-Hop zu lernen. Was auch erstmal ziemlich witzig war, weil ich ja in den Boden musste und beim Turnen ist ja alles eher nach oben. Von der Bewegung her, also von der Aufrichtung des Körpers und von den Bewegungen ist man ja eher gerade und gestreckt und alles geht nach oben. Und Hip-Hop ist ja eher nach unten in den Boden und man
so?
Bounced und das musste ich erstmal lernen, ja.
Okay, ich hab's noch gar nicht gewusst, dass man das so formulieren kann. Also, dass beim Touren, dass es eher nach oben geht und beim Hip-Hop eher nach unten, Richtung Boden. Was ich sagen kann ist, ich meine, wir beide kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und du spielst ja auch eine Figur, Logodor, das ist eine Figur der evangelischen Kirche, so ein Außerirdischer, der auf die Erde kommt und 1000 Fragen hat, warum der Klingelbeutel eigentlich Klingelbeutel heißt und noch unendlich viel mehr. Das macht tatsächlich viel Spaß und ich merke immer, wenn du diese Figur, diese blaue Stofffigur aus dem Sack holst, ist das halt einfach nur so ein Stück Stoff und dann hast du den an und plötzlich lebt dieses Ding. Und da kann ich noch so erwachsen sein, wie ich lustig bin. Das funktioniert, das ist ja schon auch irgendwie magisch. Diesen Textilsack zum Leben zu erwecken. Merkst du das eigentlich selbst auch?
Und genau das ist der Unterschied zwischen einem Charakter und Maskottchen. Und wenn das funktioniert, dann mache ich alles richtig. Weil genau das ist mein Anspruch.
Ich merke das jedes Mal. Das ist ja das... Das ist ja eine andere Rolle, die ich in dem Zusammenhang habe. Ich filme das ja, also ich bin da ja als Kameramann eingebaut. Aber immer wenn du das machst, dann kommt diese Figur und du brauchst nur in den Raum zu laufen und dann nur rein zu schlurfen. Das ist schon eine bestimmte Rolle und natürlich so diese ganzen Bewegungen. Das schafft auch ehrlich gesagt kein anderer, der mal eben in dieses Kostüm schlüpft. Die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Das geht nicht. Das ist nicht dasselbe sowieso nicht und es ist noch nicht mal das Gleiche. Das ist dir bewusst?
Naja, zumindest hoffe ich, dass das so ist. Weil sonst wären die 20 Jahre ja umsonst gewesen.
Also es muss ja eigentlich so sein, denn du wirst ja auch immer wieder gebucht. Du hast die Hauptrolle beim Musical Tabaluga gespielt. Du warst Tabaluga, das war die Hauptrolle.
Das stimmt.
Und du hast das nicht nur einmal gespielt, sondern das war eine ganze Tournee. Wie oft warst du auf der Bühne?
Wir waren 4 Monate unterwegs und ich habe davon, ich glaube, 70 Shows gespielt.
70 Shows in Deutschland, Österreich?
Und der Schweiz.
Und das machen die nicht, wenn du da nicht eine Fähigkeit hättest. Und das ist doch auch ein bisschen was Magisches.
Auf jeden Fall.
Ist das nicht auch ein super schönes Gefühl so? Dann irgendwann ist man dann da raus und weiß, da hat man was geschafft, das kann kein anderer. Ich könnte es nicht.
Also die größte Belohnung oder Bestätigung ist, wenn Kinder neben mir stehen und den Charakter als echt betrachten und mit ihm reden. Und dann zum Beispiel erzählen, dass sie die letzte Folge im Fernsehen gesehen haben und was da passiert ist und was der Charakter gemacht hat. Und dass das Normalste von der Welt ist. So, dass jetzt Chase neben ihnen steht, aber es ist total aufregend, weil das der Held ist in dem Moment. Und das ist schön.
Wie reagieren denn die Eltern dann daneben mitunter oder wer auch immer?
Hauptsächlich freuen sich alle darüber, wenn sich die Kinder freuen und die spielen auch mit. Das ist auch immer sehr wichtig, aber es gibt auch manchmal Eltern, die daneben stehen und dann sowas sagen zu dem Kind wie, da ist doch nur jemand drin, du brauchst doch keine Angst haben. Da sind doch Menschen drin. Und das nervt mich oder ja, das trifft mich dann.
Das sagen Eltern?
Ja.
Ach Gott, wie blöd, so eine herrliche kindliche Imagination so zu zerstören. Wobei, das wird, glaube ich, nicht gelingen, wenn du stehst ja trotzdem da. Also diese erwachsene Vernunft, die kommt, glaube ich, bei einem Kind dann nicht an, während du da wirklich stehst und dich bewegst.
Ich hoffe das.
Ich bin mir ehrlich gesagt fast sicher. Ich glaube das nicht. Da kann die Mutter noch einmal sagen, da steckt ein Mensch drin. Wie heißt diese Figur?
Chase zum Beispiel.
Das sind so unendlich viele Figuren, die du gespielt hast, die ich wo ich ganz viele nicht kenne. Also diese ganzen Sesamstraßenfiguren, die kenne ich natürlich aus meiner Kindheit, aber ganz viel Paw Patrol kenne ich überhaupt nicht.
Dabei gibt es die Paw Patrol schon seit über 10 Jahren jetzt.
Ja, die gibt es schon seit über 10 Jahren. Und ich hatte mir im Vorfeld überlegt, woran liegt das, dass ich viele Figuren, die du spielst, gar nicht kenne? Und bin so auf die Jahreszahlen gegangen und dachte mir, da, manches ist erstmals so 2000 ausgestrahlt im Fernsehen oder ja, im Fernsehen hauptsächlich, ne? 2000 habe ich meinen ersten Sohn bekommen, 2002 meinen zweiten. Ab da war sowieso nur noch Punk rund um die Kinder. Und ich habe überhaupt keine Zeit gehabt. Und bis die dann Fernsehen geguckt haben, dann war es auch wirklich extrem erholsam, dass sie zwischendurch mal Kika geguckt haben oder was weiß ich was. Ich habe diese Sendungen tatsächlich nie verfolgt. Ich hatte gar keine Zeit dazu. Und das ist, glaube ich, echt so ein Altersding. Also ich glaube, wenn ich jetzt 10 Jahre jünger wäre, dann hätte ich das mehr mitgekriegt vielleicht. Weil dann, oder noch älter, dass meine Enkelkinder vielleicht das eher gesehen hätten. Ich weiß es nicht. Aber es macht ja nichts. Deine erste Figur, die du in der Movie World gespielt hast, nein, es war damals Warner Brothers, ne?
Ja, Warner Brothers Movie World.
Genau, das war Foghorn Leghorn aus den Looney Tunes. Ich kannte es nicht, hab's mir aber im Vorfeld angesehen und dachte mir, doch, das habe ich schon mal gesehen, diesen riesen Hahn, der so gockelig irgendwie in einem Sketch eine Regie gespielt hat und so ein leicht überheblicher Typ war. War das eine gute Figur? Das war deine erste Figur, die du gespielt hast.
Ich glaube, es war eine schwere Figur, aber genau die richtige, um zu lernen.
Schwer im Sinne vom Charakter?
Nee, eher von der Größe und vom Gewicht und von den Dingen, die er mitgebracht hat, wie zum Beispiel den Schwanz, der ja mitgeschwungen ist und mich zwischendurch auch aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Einfach. Also ich musste lernen, wie die Physik des Kostüms funktioniert, um mir das auch vielleicht zu nutzen zu machen. Also den Schwung dann mitzunehmen in die nächste Bewegung oder so.
Das machst du jetzt intuitiv, oder?
Mittlerweile ja.
Weißt du, was so ein Kostüm wiegt? Also der Logo da sagt, wiegt, würde ich sagen, 8 bis 10 Kilo. Oder weniger?
Ich glaube, Logodor wiegt weniger, weil das ist so ein also der Körper ist komplett, das ist ein Anzug. Also Kopf, Hände und Füße sind einzeln und Beine, Körper und Arme sind eins. Und da ist kein Auf, also da ist nichts mit dran.
Das kein ist echter quasi Aufbau, ne?
Der Stoff. Also das sind vielleicht 3 Kilo oder 2 nur. Die Schuhe sind ein bisschen schwerer.
Ja, ich meinte schon das alles zusammen, ne?
Es gibt schon Kostüme. Es wird immer gesagt, dass die Maus zum Beispiel 25 Kilo wiegt.
Tatsächlich.
Und ich glaube, das liegt halt auch viel an dem Aufbau. Also einfach da drin ist ja halt dieses Metallgestell, wo die, was halt über den Schultern liegt. Und das ist ja auch ein ganzes Teil. Mhm. Und das ist halt so ein Tonnenaufbau.
Die Maus.
Genau, wo man halt drin steckt und sich quasi eine Einraumwohnung einrichten könnte mit Couch und Einbauküche.
So groß ist das?
Gefühlt, ja.
Wann hast du eigentlich gemerkt, das ist echt dein Beruf und nicht irgendwie ein Jöppchen?
Ich glaube, es gab, also ich kann mich jetzt an keinen Moment erinnern, der jetzt so ausschlaggebend war. Aber es begleitet mich oder es hat mich auf jeden Fall die ganze Zeit durchgängig begleitet, auch wenn ich nebenher zum Beispiel noch andere Sachen gemacht habe, Ausbildungen, Studium und da auch Interessen nachgegangen bin und auch einen Ausgleich dann dadurch hatte. Aber trotzdem ist das Charakter-Sein immer geblieben.
Es gibt im Deutschen ja den Begriff des Ganzkörperpuppenspielers. Das ist ein deutscher Begriff, übrigens ein Riesenwort. Ist das dein Begriff oder sagst du was anderes zu dir und deiner Tätigkeit?
Ich sag Character oder Character Performer. Kostümdarsteller geht auch. Aber es gibt halt keinen geschützten Begriff. Es gibt ja auch keine Ausbildung dafür. Es gibt sowas wie Figurentheater oder halt Puppenspieler, wo es ja Stabpuppen sind oder Klapppuppen, Handpuppen, sowas. Es gibt auch Großpuppen. Das sind dann aber eher Figuren, die so groß sind, dass mehrere Menschen sie bespielen von außen. Aber Character ist halt das amerikanische Wort dafür. Und in Amerika ist der Job halt auch anders besetzt. Also da gibt's ja auch die Trennung zwischen Maskottchen und Character-Performern. Mhm. Und die Maskottchen, die kennt man da ja eher aus dem Sport. Jede Highschool, jedes Team hat ja ein Maskottchen. Mhm. Und ich find's so krass, dass man darüber zum Beispiel auch ein Stipendium bekommen kann.
Inwiefern?
So hoch ist das angesehen in Amerika.
Du machst das und kriegst dafür ein Stipendium oder was?
Ja, um dann halt ans College zu gehen.
Ach.
Und hier in Deutschland kriegt man noch nicht mal hin, wer ein Promo macht und wer nicht.
In den USA gibt es tatsächlich so Puppet Arts Studiengänge. In Frankreich gibt es mehrjährige Puppenspielausbildungen. Disney und Universal arbeiten mit Auditions, Character Trainings und strengen Rollenprofilen. In Deutschland gibt es das nicht. Du hast es gerade bestätigt. In Deutschland lernt man es beispielsweise im Freizeitpark.
Ja, so wie ich. Ich hatte dann auch Teachings. Also damals, als das noch alles unter Warner Brothers lief, gab es natürlich die Richtlinien und die Auflagen von der Company, die einem dann beigebracht wurden. Und als Warner Brothers dann rausgegangen ist und 2007 Nickelodeon reingekommen ist und davor ja auch schon Fox mit Ice Age, gab es dann noch mal andere Teachings und zwischendurch sind dann auch Leute aus Florida gekommen, also von Nick Florida, um uns dann halt auch zu zeigen, wie wir uns bewegen und wie der Charakter ist oder wie sie sich vorstellen, wie der Charakter zu sein hat und welche Signature-Moves es dann zum Beispiel gibt.
Das heißt, es gibt in Deutschland keine echte Schule, keine wirkliche Ausbildung. Aber wenn in Deutschland jemand ausgebildet werden soll, weil zum Beispiel ein Freizeitpark sagt, die Person ist kompetent, die ist talentiert, dann holen die aus Amerika oder aus dem Ausland Leute, die es dir beibringen.
Ja, es kommt, glaube ich, drauf an, welcher Lizenzgeber dahinter steht. Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass im Freizeitpark Belantis, der wird ja gerade umgebaut zu einem Asterix-Park und da ist dann jemand nach Frankreich gefahren in den Asterix-Park dort und wurde da dann gebrieft und nimmt das dann mit nach Deutschland, um das dann da weiterzugeben.
Das heißt, demnächst läuft in Deutschland irgendwo ein Obelix durch die Gegend.
Genau.
Ach, wie schön. Dadurch, dass das in Deutschland nicht professionalisiert ist, im wahren Wortsinne, also ist es ja quasi improvisiert. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
Ich hätte es schon gerne zwischendurch anerkannter, damit es halt auch professionell ist. Und manchmal gibt es halt Situationen, wo ich mich halt ärgere, weil ich nicht so professionell arbeiten kann, wie ich es gerne möchte. Mhm. Weil es dann einfach keine Vorgaben gibt oder sich Menschen, die sowas buchen, damit nicht auseinandersetzen und dann eh alles egal ist. Und man dann versucht, das Beste draus zu machen, aber meinem Anspruch wird es halt nicht immer gerecht.
Da sprechen wir gleich nochmal drüber so und versuchen tatsächlich dieses Business auch mal ein bisschen aufzubröseln, weil das eben nicht nur so ein bisschen Ganzkörperpuppenspiel oder Character ist, sondern es ist ein Business. Da stecken schon ganz schön viele Menschen hinter, die damit auch Geld verdienen. In Deutschland sind es keine 100 Leute, die diesen Beruf haben, den du hast, also schätzungsweise. Also vielleicht knapp 100 Personen, die davon so leben, wie du das tust. Das sind nicht viele. Kennt man sich?
Ja, die Entertainment-Welt ist sowieso sehr klein. Also wenn man da zu Auditions geht oder so, kann das schon vorkommen, dass man sich trifft. Und gerade im Bühnenbereich, also im Musicalbereich oder so, wo ich jetzt nicht hingehe, aber wo ich natürlich auch Leute kenne, die sich dann immer wieder über den Weg laufen. Und wenn ich Jobs mache, wo mehrere Lizenzen zusammenkommen, die natürlich auch über unterschiedliche Agenturen laufen, trifft man sich auch immer mal wieder. Oder wir arbeiten, weil es ja auch nicht viele Angebote gibt, arbeiten wir ja auch meistens eh für alle Agenturen. Mhm. Und dann trifft man sich halt auch immer wieder.
Ist das nett miteinander?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, du hast gerade gesagt, so viele Jobs gibt es gar nicht, dass da ein ziemlich starker Konkurrenzgedanke ist. Oder ist es doch eher mehr so ein Wir-haben-uns-alle-lieb-Gedanke?
Es ist schon oft wie ein Klassentreffen, wenn man sich dann über den Weg läuft. Und ich freue mich auch wirklich. Und so viel Konkurrenz habe ich nicht, weil die anderen machen das ja meistens nebenberuflich. Also ich bin ja die, die das hauptberuflich macht. Und die anderen haben ja alle noch einen normalen Job.
Meinst du, es sind überhaupt 100 in Deutschland, die das?
Ich glaube nicht.
Das ist erstaunlich, ne? Und trotzdem bist du eine Künstlerin.
Ich bin endlich in der Künstlersozialkasse, ja. Ich habe es geschafft.
Ja, auch das ist ja durchaus in gewisser Weise eine Auszeichnung, weil es zeigt, dass dieser Beruf erkannt ist. Sonst hätte man dich da nicht zugelassen.
Es hat 5 Jahre gedauert, aber ja.
Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass in so einer Institution wie der Künstlersozialkasse, ist ja eine Riesenbehörde, dass das einfach ein totaler Exot ist. Da kommt jemand an und sagt, ja, ich stecke in der Maus und in 100 anderen Figuren. Ich bin Künstler, juré.
Wobei sie meinen ersten Antrag ja abgelehnt haben mit der Aussage, dass das zwar einen schauspielerischen Charakter hätte, aber weil ich nicht an festen Häusern spiele, würde das nicht darunter fallen. Nur kann ich ja nicht dafür, dass diese Off-Air-Produktionen auf portablen Bühnen gespielt werden. Aber das hat ihnen nicht gereicht. Meinen zweiten Antrag haben sie tatsächlich auch abgelehnt. Und da habe ich dann aber einen Widerspruch eingelegt und habe dann sowas wie die Philharmonie und das Funkhaus und so dann als Beispiele genannt und habe nochmal den Begriff des Darstellers oder des Schauspielens auseinandergedröselt und dann hat es funktioniert.
Du hast schon mehrfach von diesem Signature Move gesprochen. Was ist der Signature Move von einer Figur?
Ich glaube, eins der bekanntesten Signature Moves ist das, was Vicky immer macht, wenn er eine Idee hat. Genau, mit dem Finger unter die Nase und dann das Schnipsen.
Ja.
Sowas ist ein Signature Move.
Ich glaube, wenn ich überlegt hätte, wäre ich drauf gekommen. Aber wenn ich weiter überlege, wird mir auch nicht mehr viel einfallen. Was hat denn SpongeBob für einen Signature Move?
SpongeBob hebt oft den Finger, also den Zeigefinger und ist halt altklug und sehr aufgekratzt und bewegt sich viel und dreht sich und springt.
Bernd das Brot bewegt sich auch viel. Was macht denn der?
Bernd das Brot ist genau das Gegenteil von SpongeBob. Bernd das Brot ist immer schlecht drauf und will nie da sein, wo er sein muss. Und will ja immer nur nach Hause wieder zurück seine Raufasertapete angucken und überhaupt nicht unter Menschen sein.
Und was ist der Signature-Move vom Kikaninchen?
Das Dibbe-Dibbe-Dab mit Christian. Und dabei wird die Stirn aneinander gelegt und so wie der Nasenkuss bei den Inuits, das aber dann halt mit der Stirn.
Ach. Das schießt du aber wirklich aus der Pistole jetzt raus. Du hast sie alle drauf, oder? Jimmy Neutron?
Jimmy Neutron ist auch so ähnlich wie Vicky. Jimmy hat auch immer so einen Ideenschnipser gehabt.
Das musstest du dir schon drauf schnappen, ne?
Zumindest.
Drauf schaffen, nicht schnappen.
Zumindest gucke ich mir immer den Film an oder die ersten Folgen der Serie oder so, wenn ich sie nicht sowieso schon kenne.
Du musstest mal was mit den Minions spielen und musstest dich dann auch erstmal informieren.
Genau, wir haben.
Die Minions, das sind so kleine Eierdinger. Das ist doch nix.
Ja, aber es gibt ja so viele unterschiedliche. Und wir haben 2005 im Moviepark zum zweiten Teil von den Minions auch welche gehabt. Und dafür haben wir uns dann auch den ersten Teil angeguckt, um zu verstehen, was Minions überhaupt machen und wer sie sind.
Was machen Minions? Was hast du gemacht?
Also bei den Minions hat man nicht so viel Möglichkeiten.
Die sprechen doch so komisch.
Das stimmt. Das ist so eine Mischung aus Spanisch, Italienisch, ja. Englisch. Aber wir sprechen ja nicht. Mhm. Von daher fiel das schon mal weg. Und bis auf die Füße und die halben Beine kommt da ja vom echten Körper nichts raus. Also das ist auch so ein Tonnenkostüm, wo man komplett drin steckt. Und die Arme sind aus Plastik und haben innen drin Kurbeln. Und damit bewegt man dann die Arme. Und dementsprechend hat man auch nicht so viele Möglichkeiten. Aber man kann sich trotzdem drehen, man kann springen, man kann sich vorbeugen, man kann rumeiern oder
im wahrsten Sinne
von einem Bein aufs andere springen. Solche Sachen gehen.
Ja. Stell dir vor, du würdest die Ausbildung im Ganzkörperpuppenspiel kreieren. Du wärst die, die das Curriculum schreibt. Was wären die Pflichtfächer?
Auf jeden Fall sollte man erstmal ein Körpergefühl bekommen. Und dafür würde ich halt Bewegungsarbeit da reinschreiben. Und man muss verstehen, wie man im Raum, also in seinem Außen, funktioniert. Und dann sollte man sich halt erstmal mit dem Kostüm vertraut machen. Also man muss das ja auch erstmal verstehen. Das musste ich ja auch verstehen. Bei meinem allerersten Tag, bei meinen Proben, habe ich auch gedacht, ich muss sterben.
Mit diesem Hahn.
Genau. Also ich fand es auch einfach nur dunkel und heiß und schwer. Und es war zu viel. Ich hatte ja noch gar kein Gefühl für mich in dem Kostüm und für das Kostüm im Außen. Und dann hat der Hahn auch noch so große, also so lange Füße.
Das glaube ich, ja.
Dann musste ich erstmal nicht darüber stolpern. Also musste ich verstehen, dass ich die Bewegungen ja mindestens doppelt so groß machen muss wie normal. Und das alles am ersten Tag, alles auf einmal. Und dann haben wir direkt Choreo gelernt. Also ich habe ja dann gesteppt zum Beispiel. Also wir haben es natürlich erstmal ohne.
Ein steppender Hahn?
Es gab mehrere Teile. Also in der Show hat ja noch Yosemite Sam mitgemacht, Tweety und Sylvester. Und Tweety und Sylvester hatten einen Stepppart. Und ich habe es zuerst alles gelernt, damit ich halt auch hätte Sylvester spielen können. Aber ich habe das Steppen tatsächlich nicht so gut hingekriegt in den Füßen. Und deswegen war ich halt dann Foghorn und Sam. Aber ja, also ich musste das auch erstmal lernen und überhaupt verstehen und mich dran gewöhnen. Und das würde dann in der Ausbildung natürlich alles drin sein.
Sind das deine Hauptfächer?
Ja, und auf jeden Fall der Umgang mit, also man, der Umgang mit den Menschen, man muss ja auch erstmal ein Gespür dafür bekommen, wie man mit den Kindern umgeht. Die Sinne müssen halt total geschärft werden, weil man sieht ja nicht so viel in den Kostümen. Also man hat zum Beispiel auch einen toten Winkel, weil man die Seiten ja nicht sieht. Und man fängt an, über die anderen Sinnesorgane viel aufzunehmen. Also man reagiert darauf, was man hört. Man fühlt den Raum, man nimmt auf, wie viele Menschen überhaupt um einen rumstehen und wie die Stimmung ist. Und dann gibt es ja so viele Menschen mit Befindlichkeiten. Also es gibt Kinder, die sich total freuen und angerannt kommen und gar keine Angst haben. Aber es gibt auch Kinder, die Angst haben, wo man dann halt eher wieder einen Schritt zurück macht und erstmal die Zeit gibt zum Gucken und Vertrauen aufbaut. Und ja, das ist alles so ein Prozess. Oder es gibt auch besondere Menschen im Rollstuhl oder mit anderen Einschränkungen. Und auch da muss man erstmal gucken, wie viel kann ich denn überhaupt machen? Also hat die Person vielleicht auch Angst? Und dann ist das ja auch nicht, manchmal nicht sofort zu erkennen durch die Einschränkungen, weil Mimiken dann ja vielleicht was ganz anderes ausdrücken oder so. Und da muss man halt auch erstmal.
Fiel dir das schwer? Also das klingt sehr nach einem Talent für Empathie.
Ja. Also manchmal bin ich glücklich darüber, dass ich eine Schicht extra habe, um Berührungsängste auch verdecken zu können oder mich mehr zu trauen. Also ich, mich persönlich, weil ich bin jetzt auch nicht so extrovertiert und bin eher zurückhaltend und guck, also ich persönlich guck erst immer, mit wem ich es zu tun habe und fang dann erst an, mit den Menschen zu sprechen. Aber das funktioniert als Charakter nicht, weil da muss man präsent sein und in der Rolle.
Ne? Mhm.
Und dann macht's mir das einfach, die Stoffschicht dazwischen zu haben.
Mhm. Wie schwer fiel dir das, in diesen Podcast zu kommen?
Ich war schon sehr aufgeregt.
Immer noch?
Ein bisschen.
Wenn wir schon bei dir sind, wie viel Melanie steckt in den Figuren?
Ich glaube, das ist schon vielleicht die Hälfte, weil ich dadurch auch ganz viel ausleben kann, was mir Spaß macht. Also das ganze Rumspringen und Rumklettern und Rutschen und Schaukeln und Hüpfen und alles, das kann ich einfach machen, ohne dass mich jemand doof anguckt, weil das als Charakter total normal ist. Und auch wenn es natürlich für jeden normal sein sollte, macht man es im Alltag ja vielleicht nicht.
Du darfst Kind bleiben, ist es das?
Ja.
Das macht Spaß.
Das macht Spaß.
Ja.
Ich höre auch ganz oft, wenn sich Erwachsene neben mich stellen, dass sie dann sagen, einmal noch mal Kind sein. Und ich denke mir immer, warum nicht andersrum? Warum nicht erwachsen sein, wenn es sein muss? Und sonst Kind sein.
Mhm.
Das wäre viel schöner.
Ja, du machst es ja so.
Ja.
Was ist die schwierigste Figur, die du gespielt hast? Ist das direkt der Hahn beim ersten Mal gewesen? Oder gab es dann noch die Figuren von Ice Age, die ja besonders schwer scheinbar waren? Sind das die schwierigsten Figuren, weil sie schwer sind? Oder gibt es Charaktere, die schwer zu verkörpern sind?
Manchmal habe ich schon auch das Gefühl, dass ich das vielleicht nicht so gut umsetzen kann. Also, dass mir dann vielleicht auch das nicht so einfach fällt, die Bewegungen passend zu finden oder dass das Kostüm in dem Moment für mich nicht viel hergibt oder so. Und dann habe ich da auch manchmal Schwierigkeiten oder dass mir das nicht so viel Spaß macht. Oder das Kostüm hat sowieso viele Einschränkungen. Also ich habe schon mal Miffy gemacht. Das ist dieser weiße Hase mit diesem Kreuz auf dem Mund.
Mhm.
Und das ist halt einfach Miffy. So, da ist mir nicht so viel eingefallen. Also
ja, der macht ja auch, glaube ich, nicht viel, ne?
Das war jetzt nicht so spektakulär.
Hast du dich eigentlich mit so einer Figur schon mal so richtig auf den Bart gelegt?
Ja.
Ach komm, lass uns über Flops, Pleiten und Pannen sprechen.
Also mir ist zum Beispiel von Focon Lecon der Hahn während der Show abgeflogen und ist im Publikum gelandet. Der wurde dann von einem Vater dann nach der Show zurückgebracht. Ich bin als Yosemite Sam, das ist ja der Cowboy mit dem großen roten Bart. Und der hat so einen Long John an, so ein, was man früher getragen hat, diese wie so Pyjamas und Cowboy-Stiefel. Und dann bin ich bei einem Sprung mit dem einen Stiefel in dem anderen Stiefel hängen geblieben und bin dann rücklings auf den Hintern geknallt. Ich bin als Silvester, wollte ich auf so von so einer Mauer auf das, was am Ende ist, wollte ich mit, also ich wollte da drauf und ich bin abgerutscht und mit dem Bauch da so drauf und dann musste ich erstmal lachen und wenn ich lache im Kostüm, dann habe ich keine Muskelspannung und dann konnte ich auch nicht sofort wieder aufstehen und lag da einfach nur und dann ist das Kostüm am Beben, weil man versucht ja leise zu lachen. Und ja, ich bin sogar als Tabaluga gefallen. Ich bin über unsere Monitorbox gestolpert.
Ach.
Und
das kann auch gefährlich sein, wenn du nach vorne in den Graben fällst.
Ja, das ist zum Glück nicht passiert, also mir zum Glück nicht passiert. Aber ich bin tatsächlich vorne auf die Schnauze gefallen. Und
von Tabaluga?
Ja.
Das ist doch so ein hartes Material, ne? Ist er kaputt gegangen?
Die Farbe ist so ein bisschen abgesprungen. Mhm. Das konnte ich dann wieder richten, aber ja, es kommt immer drauf an, wie die gebaut sind, ne?
Deine Aufgabe ist es, diese Figuren zu verkörpern. Character halt. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, mitunter kommt es eben auch vor, dass so eine Figur flickst, wenn du unterwegs bist. Also gerade dieses Tabaluga-Kostüm, das konntest du ja nicht wieder zurück zum Hersteller schicken während der Tournee. Also hast du selbst Hand angelegt.
Genau.
Und das machst du manchmal. Hier ein Knöpfchen, da ein Reißverschluss, hier ein Stück Farbe.
Ja, also grundsätzlich sind natürlich die Agenturen die das machen, wenn die Kostüme wieder zurückgehen. Aber manchmal ist das halt nicht möglich und dann mache ich das auch. Ja, dann bei Tabaluga zum Beispiel habe ich dann auch genäht und geklebt und gemalt und geschreinert. Ja.
Das ist eine besondere Qualität, das kann ja auch nicht jeder. Ist das einer der Gründe, warum du immer wieder genommen wirst, weil man weiß, wenn die Melanie im Tabaluga steckt, dann kann der ruhig auf die Schnauze fallen?
Ich weiß nicht, aber ich hoffe zumindest, dass meine Auftraggeber wissen, dass ich mit den Kostümen gut umgehe und immer versuche, das so zu machen, dass sie gut aussehen. Also, dass ich putz auch die Schuhe und manchmal gibt's so Katscher, weil die meisten.
Katscher?
Ja, also die meisten, also es gibt ja unterschiedliche Köpfe. Es gibt Köpfe, die haben einen Stoffbezug und es gibt Köpfe, die sind aus Plastik. Mhm. Und da ist halt ein Lack drauf. Und manchmal, wenn die irgendwo dran kommen, dann haben die so Katscher. Also
so Macken.
Genau. Und dann kann man die aber mit Desinfektionsmittel wieder abputzen.
Ach, okay.
So, und sowas mache ich dann. Also ich achte schon darauf, dass alles am besten perfekt ist.
Du hast mal gesagt, bei der Sesamstraße und bei der Maus ist das Spiel für dich größer. Weil Sesamstraße und Maus sind auch Dinge, mit denen du selber aufgewachsen bist. Das ist nochmal ein etwas anderes Gefühl als Figuren, die einfach später drauf kamen.
Genau. Also vor allem auch, weil da ja auch zum Beispiel Moderatoren bei sind, von denen man ja auch was gelernt hat, also beigebracht bekommen hat durchs Fernsehen und die dann in echt zu treffen und tatsächlich ja mit ihnen dann auch zusammenzuarbeiten und auf einer Bühne zu stehen, das ist dann schon ganz groß, für mich zumindest.
Also zum Beispiel bei der Maus ist es dann Armin und Christoph.
Zum Beispiel.
Das sind ja die beiden bekanntesten Köpfe aus der Maus.
Ja.
Ralf kam später auch dazu.
Genau. Und die Clari und der André und die sind ja auch alle dabei. Die Nina vom Radio.
Und die Personen, die lernst du natürlich dann sehr wohl auch kennen, wenn du die Maus spielst.
Ja.
Sind die nett?
Die sind tatsächlich nett, ja.
Was machst du dann mit denen? Also läuft man dann nur nebenher oder sitzt man irgendwann zusammen und trinkt auch ein Bier oder isst Mittag zusammen oder wie ist das?
Auf jeden Fall. Also klar, beim ersten Mal, wo man sich trifft, stellt man sich halt erstmal vor und guckt mal, was so passiert. Aber meistens ist man sofort gut miteinander. Also mein erster Dreh mit Ralf Kaspers, da haben wir eine Karnevalsfolge gedreht, die den Sonntag vor dem Rosenmontag lief. Und wir hatten zwei Stationen. Und bei der ersten Station haben wir uns halt auch erstmal nur begrüßt und ich bin dann auch schnell ins Kostüm und dann redet man ja sowieso nicht so viel miteinander und macht dann einfach das, was die Regisseurin von einem will. Und dann sind wir zur zweiten Station gefahren, das war dann die Messehalle, wo alle Wagen drin standen von dem Karnevalszug. Und da gab es dann tatsächlich den Moment, wo die Drohne eingestellt werden musste und das ewig gedauert hat. Und wir nebeneinander standen und ich dann einfach irgendwann gefragt habe, was Ralf denn so macht, wenn er nicht einfach nur so rumsteht. Und dann haben wir uns über Süßigkeiten unterhalten. Er hat mir dann erzählt, wie gern er Schokolade isst und Lakritz. Und dann hat er mir noch von einem Geschäft in Köln erzählt. Und dann sind wir aufs Backen gekommen, weil ich ja auch Konditorin bin. Und dann haben wir gedreht und dann hat er seinen Text gesagt. Und wenn er fertig war und wir wieder auf die Ausgangsposition gegangen sind, haben wir uns dann weiter über die Süßigkeiten unterhalten. Also das war sehr witzig.
Du hast das jetzt tatsächlich in einem Nebensatz gesagt. Ich wollte da später nochmal drauf kommen. Du bist auch gelernte Konditorin.
Ja.
Du hast wirklich eine Ausbildung gemacht.
Ja, auf 2 Jahre verkürzt und ganz normal im Betrieb mit Berufsschule und Gesellenprüfung und Zwischenprüfung.
Hast du währenddessen die ganze Zeit die Ganzkörperpuppenspielaktionen weitergetrieben oder hast du dann pausiert?
Ich habe im ersten Jahr, als ich angefangen habe mit der Ausbildung, habe ich noch nebenher im Moviepark gearbeitet. Und dann habe ich im zweiten Lehrjahr habe ich dann im Park pausiert, aber ich war währenddessen die ganze Zeit mit Thorsten Krämer und Maxim Klein Dino unterwegs. Also da habe ich halt den Dino gespielt für einen Schlagersänger und das habe ich die ganze Zeit weitergemacht.
Und seitdem bist du auch Konditorin. Wie lange hast du diesen Titel jetzt?
Seit 2018.
Und in dem Beruf hast du auch dann immer wieder zwischendurch auch begleitend so gearbeitet, ne?
Genau, also zuletzt habe ich von 2021 bis 2023 in einem Café gearbeitet.
Warum Konditorin?
Weil mir das gefällt, Dinge zu erschaffen. Und ich irgendwie eine Vorliebe hatte fürs Backen.
Dinge erschaffen passt auch wiederum gut zu deiner Tätigkeit, denn du schlüpfst ja nicht nur in diese Rollen, sondern mitunter bist du auch dabei, vielleicht doch mal an einem Drehbuch mitzuarbeiten oder eine Choreografie zu entwickeln oder ein Bühnenbild mitzugestalten oder überhaupt einfach zu organisieren, was halt da so alles ansteht. Wie viel Raum nehmen diese Tätigkeiten neben dem eigentlichen Puppenspiel eigentlich ein?
Leider gar nicht ganz so viel. Also ich würde das tatsächlich gerne viel mehr machen. Da mir genau das nämlich oft fehlt. Also ich würde gerne, oder besser gesagt, das ist nicht oft vorhanden und ich würde gerne immersive Konzepte erschaffen.
Heißt?
Also ich habe Ideen oder ich würde gerne in unterschiedliche Bereiche gehen. Also natürlich Event und Show, das steht ja völlig außer Frage. Aber dann halt komplett, also dass das alles in einem thematisiert ist. Also dass die Location dem Motto angepasst wird. Dass zum Beispiel Servicepersonal passende Klamotten trägt. Dass die Charakter dafür gebucht sind, dass die Charakter einen Fotopoint bekommen, dass einfach alles zusammenpasst. Und das würde ich aber auch zum Beispiel gerne im Bewegungsbereich anbieten. Also zum Beispiel ein Bewegungskonzept entwickeln, wo man vielleicht einen passenden Charakter dazu entwirft, der dann zum Beispiel einen Bewegungstanz mit den Kindern lernt.
Du würdest das gerne alles machen. Was hindert dich daran, es zu tun?
Die Möglichkeit, das halt auch umzusetzen. Also ich hätte gerne Partner, die Lust darauf haben, neue kreative Wege zu gehen und darüber nachzudenken, sowas mit mir umzusetzen.
Du hast ja für Simsalagrim gearbeitet, für den Tigerentenclub. Looney Tunes, Sportschau, Was ist was, Quiz. Da hast du Shows auch entwickelt. Und du hast für den SWR auch was bearbeitet, das der SWR dann nochmal ein bisschen angepasst hat, glaube ich.
Also das sind ja Lizenzgeber für, ich sage immer, meine Haus- und Hofagentur, weil die so viele Charakter haben, dass mir das immer vorkommt wie ein Süßigkeitengeschäft, wenn ich da im Lager stehe.
Weil du die Figuren alle siehst? Im Lager? Die hängen dann da oder was?
Also im Lager sind sie natürlich verpackt, damit da nichts drankommt. Mhm. Aber ich weiß ja, was da drin ist. Mhm. Und habe natürlich auch ganz viele davon selber schon gespielt. Und die haben dann, also die Lizenzgeber haben dann bei der Agentur angefragt, das halt umzusetzen. Und die Agentur hat mich dann gefragt, ob ich Lust darauf hätte, das zu machen. Und ja, dann habe ich mich hingesetzt, bei 3 Shows davon mit einem guten Freund von mir, den ich auch aus dem Moviepark kenne. Und das hat einfach super funktioniert, weil man dann direkt ausprobieren konnte, ob das funktioniert, was man im Kopf hat. Also weil wir den Text runtergeschrieben haben, sowohl für die Moderation als auch für den Charakter. Oder der Charakter redet ja nicht, aber die Bewegungen. Und ob dieses Spiel einfach funktioniert und ob es witzig ist. Und das konnten wir dann halt direkt ausprobieren. Und ja, dann wird das fertige Ergebnis halt zu den Lizenzgebern geschickt, dass die nochmal darüber gucken, ob das auch allen Vorgaben und Richtlinien entspricht. So war es dann beim SWR mit der Tigerentenclub-Show. Die hatten dann nochmal ein paar Sachen rausgestrichen und ja, dann geht's in die Umsetzung und dann guckt man, wie es wird.
Also was ja ganz offensichtlich ist, ist, dieser Podcast heißt ja 20% mehr. Und wir laden in der Regel ja Leute ein, die machen halt einen Job, aber irgendwie machen die mehr als diesen Job. Und das ist natürlich bei dir sehr offensichtlich. Du hast einen Job und du machst aber mehr. Also nicht nur Knöpfe annähen, sondern auch das, was du gerade geschildert hast, das Entwickeln von neuen Showkonzepten, Drehbücher, alles Mögliche. Das ist schon mehr als die anderen. Wird das gesehen?
Ich denke schon, sonst würde ich ja nicht so viele Jobs bekommen. Aber manchmal fehlt mir die Möglichkeit, dadurch halt auch weiterzukommen. Also ja, ich habe schon sehr viel gemacht, aber es fühlt sich halt oft an, als wäre es danach vorbei. Also man macht das und dann kann sich da wieder keiner mehr dran erinnern. Also es gibt nichts wie zum Beispiel in anderen Jobs, wo es irgendwelche Hierarchien gibt oder irgendwelche Aufstiegsmöglichkeiten oder irgendein Level, was man erreicht, das gibt's halt bei mir nicht. Und ich hätte schon gerne die Möglichkeit, auch auf andere Positionen zu rutschen. Oder zumindest, gerade weil ich ja auch bei den großen TV-Anstalten mit rumhüpf und die mich ja kennen und wissen, welche Qualitäten ich mitbringe, dass das dann auch für andere Dinge genutzt wird. Mhm. Also die Krönung von dem allem wäre ja, wenn es wieder sowas geben würde im Fernsehen wie die Teletubbies oder wie der Bär im großen blauen Haus oder Barney oder so. Ja. Und ich dann diese Figur spielen dürfte. Das wäre das, also ja, die Kirsche.
Dann gucken wir mal, inwieweit sich das nicht. Aber was heißt denn wir? Ich wünsche dir, dass es sich realisieren lässt, natürlich. Was wir jetzt schon ganz oft gemerkt haben, ist, dass das eine Riesenbranche ist. Das ist nicht nur ein bisschen Puppenspiel, sondern da gibt es einen Sender oder die Sender. Du hast für nahezu alle öffentlich-rechtlichen Sender und ganz viele private Sender gearbeitet. Du hast diese Sportmaskottchen präsentiert. Da war es dann zum Beispiel Albert für die deutsche Europameisterschaft 2024. Wo warst du da überall?
Ja, überall. Also gelauncht wurde der tatsächlich in Gelsenkirchen auf Schalke.
Mhm. Da war ich dann, das klingt jetzt irgendwie nicht so spannend.
Ja, aber es war mit Philipp Lahm zusammen und mit der Celia Savcik. Und wir waren erst auf Bergerfeld, weil da ist ja das Internat von Schalke und abends dann noch in der Arena bei dem Freundschaftsspiel von Deutschland und Kolumbien und da bin ich dann einmal ums Feld gelaufen und das war überhaupt Wahnsinn, weil in der Nacht sind wir noch mit der Agentur nach Offenbach zum nächsten Job gefahren und ich konnte im Internet verfolgen, wo das überall veröffentlicht wurde, weil das war ja wirklich die Bekanntgebung von Albert.
Mhm.
So, und das lief ja überall und es gab ja sogar währenddessen dann noch ein Interview mit Lothar Matthäus und Philipp Lahm dann für RTL, wo ich beistand. Und ich konnte das halt alles so 1:1 nachverfolgen. Das war schon crazy.
Wir haben damit gerade angefangen, dass es eben ganz viele wirtschaftliche Faktoren auch in diesem Job gibt. Es gibt die Sender, es gibt Agenturen, es gibt Lizenzgeber, Kostümbauer, es gibt die Regie, die Choreografie, die Tourneeplanung, es gibt die Pflege und Reparatur, es gibt Markenrechte. Das ist ein richtiges Business. Kann man da viel Geld verdienen?
Ich glaube, da ich ganz am Ende stehe, denke ich, dass andere Menschen damit mehr Geld machen als ich, ja. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, wo mehrere Sachen ineinander greifen. Also es ist ja nicht nur der Charakter. Ich habe mal gehört, dass dieser Bereich bei den Firmen und im Marketing nur 1% ausmacht. Mhm. Und dass sowas wie, wenn man jetzt ein Shirt bedruckt mit dem Charakteren, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als das, was ich mache.
Tatsächlich?
Ich weiß das nicht hundertprozentig. Das war ja auch nur das, was man mir erzählt hat. Aber wenn ich mir manchmal oder wenn ich bei manchen Jobs mir angucke, wie die Planung ist, dann denke ich schon, dass das ganz viel Potenzial hat, aber dass da keiner drüber nachdenkt und das nicht aufgreift, weil immer gedacht wird, dass das nicht wichtig ist. Dabei ist das ja wirklich ein Magnet. Also das ist das Gleiche wie beim DFB. Ich habe ja auch Paule gemacht, den Adler von der Nationalmannschaft. Und der wird ja bis auf dann bei dem Spiel auch nicht wirklich eingesetzt. Wobei das ja eigentlich das Nahbarste ist, also das, was die Fans auch wirklich anfassen können, weil wann kommt denn mal ein Spieler vom Feld zur Tribüne? Und tatsächlich sollte ich sogar auf Schuhen unterschreiben, wo ich mir wirklich dachte, bist du dir sicher, dass ich jetzt auf deinen Nikes hier unterschreiben soll? Also.
Und du hast es getan.
Und ich habe es getan.
Mit dem Arm von diesem Maskottchen, da kann man gar nicht richtig mitschreiben, weil die Finger doch so, da ist doch eine Riesenhand.
Ja, man lernt das, man bekommt ein Gefühl dafür.
Ach, okay. Du hast mal gesagt, dass die Charakter versuchen, ihre Rolle insofern zu schützen, als dass man zum Beispiel den Kopf nicht abnimmt und sich als Mensch zeigt, weil das ja die Illusion eigentlich zerstört. Ist das sowas wie ein Ehrenkodex der Branche oder was ist das?
Sollte eigentlich so sein und ich habe auch immer gedacht, dass das tatsächlich so gehandhabt wird. Also ich würde das nie machen. Von mir würde es auch zum Beispiel auf Social Media nie Fotos geben, wo ein Kostüm nur halb zu sehen ist oder so. Aber wenn man in der Suchfunktion mal nach Character Performern sucht, dann findet man tatsächlich ganz viele Bilder, wo Menschen allerdings nicht von den wirklichen Lizenzfirmen, sondern von Eventfirmen das machen. Also wo es wirklich Veröffentlichungen gibt, wo Menschen stehen in einem halben Kostüm mit dem Kopf unterm Arm.
Und das kannst du gar nicht fassen.
Das kann ich gar nicht fassen. Also da gab es zum Beispiel auch ein Foto, wo zwei Stitches nebeneinander standen. Und das geht natürlich gar nicht, weil Stitch gibt's nur einmal.
Spricht man da in der Szene drüber?
Auf jeden Fall. Also, dass man das halt einfach nicht tut. Und dass es schlimm ist, dass es das gibt. Und dass es auch schlimm ist, dass es Eventfirmen gibt, die Kostüme nachbauen zum Beispiel. Und die dann sehr gruselig aussehen. Und es aber immer wieder passiert und auch diese Kostüme gebucht werden von irgendwelchen Einkaufszentren oder so. Und vielen Menschen das egal ist, weil die Kinder erkennen ja trotzdem den Charakter da drin, auch wenn der nicht so aussieht wie das Original. Und das ist dann wieder das, was denen, die das gebucht haben, reicht.
Tja, Hauptsache billig, ne?
Schade.
Tja, so ist das mit Kunst.
Tja.
Du warst letztens im Filmpark Babelsberg.
Ja.
Warum?
Weil ich ein totaler Freizeitpark-Freak bin.
Ein Freizeitpark-Freak.
Und mich natürlich auch für die Filmgeschichte interessiere. Und bevor es Warner Brothers Movie World gab, gab es da ja auch den Bavaria Filmpark, wo ich ja auch schon war. Also noch nicht gearbeitet habe, aber wo ich Gast war. Und ich das mega spannend finde, was hinter den Kulissen passiert. Und dann will ich natürlich auch Babelsberg sehen.
Du hast dich in Babelsberg aber geärgert.
Ja.
Worüber?
Darüber, dass auch da sehr viel Potenzial vorhanden ist und auch das nicht genutzt wird.
Inwiefern? Welches Potenzial wird nicht genutzt?
Ja, dass das kein ganzheitliches Konzept ist. Also, dass es Ecken gibt, die nicht mehr so schön aussehen, dass wenig passiert auf den Straßen, dass vor allem, dass so viel vorhanden ist, also diese komplette deutsche Filmgeschichte ist da ja einfach entstanden und daneben sind direkt die Studios und auch wenn ich weiß, dass die beiden nichts miteinander zu tun haben, also es sind unterschiedliche Firmen und können sich wohl halt nicht gegenseitig bedienen, aber warum greift man das nicht auf? Also danach habe ich wirklich tatsächlich überlegt, ob ich eine Bewerbung rausschicke als Assistenz für die kreative Leitung. Ich weiß immer nicht, ob das gewollt ist, aber ich finde es einfach immer schade und mir bricht es immer wieder das Herz. Also es ist ja nicht das Einzige, also der Park ist ja nicht der Einzige, der so viel Potenzial liegen lässt.
Du hast überlegt, ob du die Bewerbung schreibst. Hast du es getan?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich lieber in Projekten arbeiten würde und nicht irgendwo in Anstellung, Vollzeit oder so.
Na, es hätte zumindest den Aspekt der Sicherheit. Sobald man die Festanstellung hat, die vermeintliche Sicherheit. Gibt es einen festen Job für dich? Könnte jemand zu dir kommen und sagen, ich habe hier den Job, mach, dafür stellen wir dich an. Gibt es sowas?
Den ich dann bis zur Rente machen soll?
Zumindest erstmal jetzt so, wo du dann quasi dein aktuelles Leben erstmal zur Seite schieben würdest.
Nein. Dafür ist mir meine Freiheit zu heilig.
Tatsächlich.
Ja.
Das nenne ich Künstlerin. Wir haben jetzt über SpongeBob gesprochen, über Elmo, über die Figuren, die du gerade so einmal so runterskizziert hast. Aber es gibt ja auch eine neue Entwicklung von Kunstfiguren, zum Beispiel aus Japan, Animes, Mangas. Es gibt diese Super Mario-Welten. Erschließen sich mit diesen Figuren auch für dich neue Märkte oder ist das was ganz anderes?
Also es gibt ja sogar Charakter von Super Mario zum Beispiel oder es gibt ja auch Pokémons. Und das sind auf jeden Fall Figuren, die ich auch gerne mal spielen würde. Meine Agenturen haben die jetzt nicht in ihrem Portfolio. Vielleicht ergibt sich das noch mal. Mit Cosplay habe ich tatsächlich gar nichts am Hut. Das begegnet mir nur, wenn ich selber im Job zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse dann war und das ja zusammengelegt war mit der Comic-Con und dann viele Cosplayer vor Ort waren. Was ich tatsächlich jetzt am Wochenende gemerkt habe, ist, dass mir diese Furry-Szene ganz gut gefällt.
Was ist das?
Sind auch Ganzkörperkostüme. Das sind so vermenschlichte Tiere, meistens Hunde, Katzen, Wölfe, Füchse, sowas. Und die sind tatsächlich ganz niedlich.
Das kenne ich gar nicht. Also Cosplay sind ja. Also es gab ja letztens eine große Messe in Düsseldorf, die sich mit Cosplay beschäftigt hat, vor einem Monat, anderthalb ungefähr, mit gigantischen Zuschauerzahlen. Also es ist ein Riesenthema, wo Menschen sich halt so wie ihre Manga-Anime-Vorbilder verkleiden, mit zum Teil hochaufwendigen Kostümen. Hm. Das heißt, da passiert schon was in der Branche. Das lebt, das ist nicht kein in sich abgeschlossenes System. Und scheinbar kommt das ja von außen rein in diese Branche.
Ja, wobei ich glaube, das ist noch mal anders aufgebaut. Also das kommt ja alles eher aus privaten Kreisen. Also dass die Kostüme ja auch selbst gebaut sind. Mhm. Und ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, dass es irgendwelche Firmen gibt, die die Kostüme selbst hat und dann Leute dafür sucht, die die bespielen. Gibt's vielleicht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe halt nicht so viel Berührung damit.
Diese neuen Figuren, die so überhaupt auf den Markt kommen. Was war die neueste Figur, die du gespielt hast? Also die quasi die jüngste Errungenschaft.
Meine Haus- und Hofagentur hat vom Europapark einen Dinosaurier, also von einem Fahrgeschäft, das heißt Madams Freudenreichs Kuriositätenkabinett, glaube ich. Und da gibt's halt Dinosaurier drin. Und der Kika hat daraus eine Serie gemacht. Mhm. Dinomates heißt die. Und dazu passend hat die Agentur halt ein Dino. Socke heißt der. Und das war...
Der Dino Socke? Ich dachte, der Rabe heißt schon so.
Ja, stimmt. Aber der heißt auch so. Und das war so tatsächlich das Neueste, was mir jetzt so begegnet ist, aber den habe ich noch nicht gespielt.
Kennst du diese Figur? Hast du die schon mal gesehen?
Ja, habe ich.
Wird so eine neue Figur anders gespielt? Ist das schneller, kantiger? Oder ist es eigentlich das Gleiche, nur mit einer neuen Rolle?
Ja, ich glaube so. Halt das Gleiche, nur mit einer anderen Rolle.
Ja, ne?
Aber es kann natürlich sein, die Serien jetzt oder auch Filme, die sind ja zum Beispiel schneller als noch vor 20 Jahren. Mhm. Und dass da eine Figur vielleicht noch anders gespielt, also was sich für mich jetzt normal anfühlt, aber vielleicht in der Umsetzung sieht es von außen vielleicht so aus, dass man das noch anders macht als jetzt.
Ich weiß es nicht. Das wäre tatsächlich eine Frage, ob sich die Figuren ändern mit der veränderten Sehgewohnheit im Fernsehen oder im Streamingdiensten. Also es wird ja alles immer einen Ticken schneller. Mhm. Es wird schneller geschnitten. Die Szenen sind tatsächlich kürzer oft. Ist dann so die Frage, ob sich die Figuren dann auch entsprechend auf einer realen Bühne mehr oder weniger hektischer bewegen oder ob das eigentlich ähnlich ist wie vorher.
Also da ich meistens drinstecke, sehe ich es nicht von außen. Aber ich glaube, tendenziell sind Charakter ja sowieso immer groß und aufgekratzt. Also vielleicht ist das auch egal.
Hast du eigentlich einen Lieblingscharakter?
Ja, Jimmy Neutron.
Tatsächlich?
Ja, und Elmo auch. Und ich habe Elvis von Feuerwehrmann Sam richtig gerne gespielt. Und natürlich Albert. Albert, mein kleiner, süßer Baby-Burr. Da war ich auch richtig traurig nach meinem letzten Einsatz. Das war das Finalwochenende in Berlin. Und danach habe ich den Wagen ja zurückgebracht zum Lager und habe mich dann tatsächlich nochmal von Albert verabschiedet. Also ich habe nochmal den Sack aufgemacht und habe ihn umarmt und bin dann weinend vom Hof gefahren. Ja.
Und noch eine Träne in dem Sack gelassen.
Ja.
Der liegt dann auch tatsächlich da. Mit dem wird ja nichts mehr passieren, oder?
Den gibt es leider nicht mehr. Mhm. Und den gab es ja ein paar Mal, weil der ja auf die Spielstätten aufgeteilt wurde. Und dann wurde das alles wieder eingesammelt und meistens, oder auch in diesem Fall, wurde er tatsächlich geschreddert.
Tatsächlich?
Tatsächlich. Meine Idee war ja...
Grausam, ist ja wie Küken schreddern.
Meine Idee war es, Albert zu retten und ich hatte also ich hatte das Konzept nicht komplett ausgearbeitet, aber ich hatte das schon mal formuliert und ich hätte tatsächlich gerne mit Albert so ein Sportprogramm umgesetzt und das dann so ausgelegt, dass Albert ja Fußball jetzt kennt und kann und jetzt vielleicht noch in andere Sportarten reinschnuppert. Und dann hätte man einfach das Trikot ausgezogen und ihm was anderes angezogen. Also das hätte die UEFA doch machen können, oder?
Keine Ahnung.
Also das hätte ich auf jeden Fall nachhaltiger gefunden.
Weißt du eigentlich, was so ein Kostüm kostet?
Köpfe fangen meistens so bei 3.000 an. Also es kommt immer drauf an, wie die gebaut sind. Aber ganz so günstig sind die nicht. Also 5.000, 8.000 kosten die mit Sicherheit. Mhm.
Gibt es eine Figur, die du nie wieder spielen möchtest? Ist natürlich jetzt schwierig, ne? Weil wenn die Agentur kommt und sagt, ich habe hier einen super Job für 100 Auftritte.
Es gibt, und das sind dann wirklich Maskottchen von dem von Thum, dem Baumarkt, gibt es Tom und Zolli. Und Zolli ist ein Zollstock und den habe ich auch schon gemacht. Und ich bin tatsächlich einfach zu klein dafür. Also und zu schmal. Also der liegt auf den Schultern und ich war zu schmal und dann ist er mir über die Schultern runtergerutscht und dementsprechend halt unten auch tiefer gerutscht und lag mir auf den Füßen und dann konnte ich nicht richtig laufen und nur so Trippelschritte machen. Und das war gar nicht schön. Also ich wurde tatsächlich auch vor einer Woche gefragt, weil ich hatte mich als Begleiter gemeldet für so einen Job. Und dann wurde ich gefragt, ob ich denn auch Zolli spielen würde. Und dann habe ich sofort gesagt, nein, auf gar keinen Fall.
Ein Lineal spielen, das ist auch wirklich skurril, ehrlich.
Zollstock.
Entschuldige, ein Zollstock. Was bleibt von Melanie Nowitzki, wenn 109 Figuren schweigen?
Meistens Stille, weil ich auch oft Zeit brauche, um zu regenerieren. Und meistens nicht die Kraft mehr habe, um irgendwas von meinen Sachen zu machen. Aber wenn, dann bin ich ganz oft in einem Freizeitpark oder im Kino oder im Musical oder ja, fotografiere, schreibe, höre Musik, bin auf Konzerten.
Du brauchst die Kreativität und die Unterhaltung.
Ja. Auf jeden Fall versuche ich, das Schöne immer zu finden in den Dingen.
Es gibt eine Abschlussfrage, die ist bei allen immer gleich. Und die lautet, in 50 Jahren gibt es eine Ausstellung über dich. Darin sind 3 zentrale Gegenstände, die dir im Leben wichtig waren und die dich beschreiben. Was würden wir sehen?
Also zumindest auf jeden Fall ein Charakter, denke ich.
Welchen? Jimmy Neutron.
Das wäre schon schön, ja. Oh, bestimmt irgendwas Gutes zu essen. Ja, Essen ist wichtig. Und das, was mich wieder hochholt, also Seelennahrung.
Okay, was zu essen?
Vielleicht Dance-Sneaker.
Wen?
Also Tanzschuhe. Es gibt so Dance-Sneaker. Die sind in der Mitte geteilt, also die haben eine geteilte Sohle. Und die gibt es in hoch und in niedrig. Und ich glaube, wenn da Schuhe liegen würden, dann wäre das auch gut.
Dann sollen es Dance-Sneaker sein. Ich danke dir sehr für den Einblick in eine Branche, von der, glaube ich, keiner wirklich Ahnung hat. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.